heute bei CT Uplink. Mann, Martin. Heute bei CT Uplink, LTE hebt ab, Internet der Dinge und richtig coole Sachen auf der Gamescom.
CT Uplink.
Jo, schönen guten Tag hier aus dem sonnigen CT Uplink Studio. Wir reden über Ausgabe 18. Das ist das blaue Heft. Aber einmal muss ich kurz Werbung machen für dieses Heft. Da könnte ich mich mit Martin gleich noch ein bisschen drüber zoffen, ne? Virtual Reality, das ist das Ding. Das ist das Ding. Ne, Martin? Martin sieht das nicht so. Aber das ist auf jeden Fall wieder, das ist, wir haben so ein Heft ja schon mal gemacht, da ist schon wieder so eine Pappbrille drauf. Ziemlich cool. Kostet allerdings auch leider 12,90 Euro. Drunter konnten wir nicht gehen wegen der Pappbrille. Aber da sind ganz viele tolle Artikel zu VR drin. So, aber wir wollen über die CT 18 reden. Und zwar mit Urs über LTE. Weil LTE hört sich ja erstmal an, ja, gibt schon lange. Aber Urs sagt, LTE ist heute wichtiger denn je. Warum eigentlich?
Ja, LTE startet jetzt erst so richtig durch, weil es jetzt richtig schnell wird, weil jetzt die Anbieter anfangen, ihre Netze nicht nur auf einer Frequenz auszubauen, sondern auf mehreren, weil es jetzt richtig verfügbar ist. Jetzt gibt es auch günstige Tarife. Am Anfang war das ja nur ein Spielzeug für Reiche.
Stimmt.
80 Euro aufwärts im Monat für einen LTE-Tarif.
Das soll es einem wert sein.
Und ja, mit 2 Jahren Vertragslaufzeit.
Boah, ja, das ist krass. Und wie schnell ist denn das jetzt? Also was ist denn so das Maximum, was man in Deutschland erreichen kann?
Das Maximum liegt derzeit bei 300 Megabit, aber es gibt schon die ersten Pilotgebiete mit 375. Aha. Und da ist noch Luft nach oben, also das ist noch nicht der Endausbau, sondern wenn ich da noch mehr Carrier dazu bündel, wenn da noch mehr Frequenzbereiche dazukommen und neue Handys, die dann auch alle abdecken, ist noch mehr drin.
Und habt ihr das mal gemessen? Seid ihr wirklich auf solche großen Zahlen in der Praxis gekommen?
Ja, kommt man tatsächlich dahin. Aha. Also nicht ganz, man bleibt immer ein bisschen drunter, aber über 300 kommt man durchaus.
Das ist ja mehr als, also wenn ich richtig informiert bin, das ist ja mehr als bei allen konventionellen Internetanschlüssen, DSL und Kabel, nicht? Da sind wir ja drunter.
Das ist richtig. Selbst Glasfaseranschlüsse werden nur mit 200 Mbit geschaltet. Mhm. Da ist es drüber. Allerdings sind es natürlich auch nur Idealwerte, die ich nur dann erreiche, wenn ich direkt neben der Basisstation stehe. Okay. Nicht zu nah dran, nicht zu weit weg. Keine anderen User, die gerade einen Download machen. Dann komme ich auf diese Bandbreiten.
Aber dann ist LTE ja auch, könnte ja auch eine Option sein für, sagen wir mal, sehr geschwindigkeitsmotivierte Desktop-PC-User, oder?
Ja, da gibt es das Problem, dass es keine Flatrates gibt, sondern dass es mir immer vom Volumen abgezogen wird und diese Transfervolumina, bei den Geschwindigkeiten erreiche ich die nach einer ganz kurzen Zeit.
Ah, okay. Was ist denn, man kann de facto LTE in Deutschland nicht ohne Volumenbegrenzung bekommen? Oder?
Nein, das gibt es nicht ohne Volumenbegrenzung. Es gibt einen Weg, das ohne Volumenbegrenzung zu kriegen. Und zwar, wenn man bei der Telekom so einen Hybridanschluss bucht, dann wird zum Festnetz noch LTE dazugeschaltet. Das ist dann quasi der Nachbrenner für einen langsamen Festnetzanschluss.
Ah, okay.
Dann gibt es das ohne Volumenbegrenzung, aber dann auch keine mobile Nutzung.
Ah ja, okay, interessant. Okay. Aber LTE ist, wenn ich das richtig verstehe, dann ist LTE ja nicht nur der Nachbrenner fürs mobile Internet, sondern es nützt auch, um, sagen wir mal, noch nicht so gut verbundene, angeschlossene Gebiete mit Internet zu versorgen. Das kann man in beiden Richtungen nutzen.
Ja, muss man die Geschichte sehen. LTE fing auf dem Land an, weil die Bundesnetzagentur bei der Versteigerung der Frequenzen gesagt hat, ihr müsst erst das Land versorgen, bevor ihr mit diesen attraktiven Frequenzen in die Städte rein dürft. Und deswegen haben die Netzbetreiber, also zumindest mal Telekom und Vodafone, O2 jetzt nicht so, gut ausgebaut auf dem Land. Und wir haben inzwischen fast Flächendeckung erreicht. Also es gibt jetzt noch so ein paar Gebiete, Schwarzwald, Bayerischer Wald oder so, wo es noch unversorgte Gebiete gibt. Aber beispielsweise in der norddeutschen Tiefebene ist der Ausbau inzwischen tatsächlich fast flächendeckend.
Und ist es denn so, dass LTE theoretisch eine größere Reichweite hat als beispielsweise UMTS, oder kann man das so pauschal nicht sagen?
Das hängt von der Frequenz ab, und UMTS läuft in Deutschland im 2100 Megahertz Band. Das ist schon eine relativ hohe Frequenz, und hohe Frequenz heißt kleinere Reichweite. Und die LTE-Frequenzen sind 800, 1800 und 2600. Die 800 sind fürs Land. Da kann ich pro Basis, pro Sektor einer Basisstation 75 Mbit erreichen. Und die 1800 und 2600 werden da stattgenommen. Da kriege ich pro Sektor 150 Megabit raus.
Ah ja, okay, ist auch nicht schlecht.
Ne? Wurst, vielleicht kannst du dazu was sagen, welche Anbieter LTE überhaupt anbieten. Also wo kriege ich das eigentlich?
Das kriege ich
gerade fragen.
Das kriege ich bei den Netzbetreibern, und ich kriege es nicht lustigerweise bei einem Billigtöchtern der Netzbetreiber, also bei Kongstar, bei Five und bei Phonik, gibt es derzeit kein LTE, sondern gibt es nur UMTS.
Nur die Altverträge haben noch LTE bei bestimmten Tarifkonstellationen. Ja,
bei Kongstar gibt es einige, wo ich sie LTE.
Kongstar gerade.
Ja, nein, so es ist wirklich nur Kongstar, und da haben sie.
Kündige den niemals. Ich wollte, so hast du ja deinen Artikel angefangen. Ne? Das,
wie war das mit der Schleichwerbung?
War mir fast ein bisschen unangenehm, dass du da meinen Namen erwähnt hast. Ich war mit meiner Freundin an der Donau Radfahren, die so richtig rentnermäßig die Donau langfahren, von Donau-Eschingen nach Linz. Und wir hatten beide Kongstar, und wir hatten beide ganz ähnliche Handys. Und sie hatte immer Internet und ich hatte nie Internet, weil ich dummerweise einen
und sie hatten neueren Tarif hatte.
LTE. Richtig. Ja. Stefan Portek hat auch noch so einen älteren Tarif, und er wollte den auch gerade ändern lassen. Und ich so, ey, mach das auf gar keinen Fall. Und ich habe auch versucht, bei Kongstar nochmal zu fragen, ob es irgendwie noch eine Möglichkeit gibt, da nochmal zurückzukommen. Und dann will ich doch nicht den neuen Tarif.
Geht nicht, ne?
Raus ist raus. Bloß ich denke, dass das langfristig ja nicht funktioniert, weil der ganze Bereich war wirklich gar nicht angebunden häufig. Das heißt, ich habe überhaupt kein Internet gekriegt, nicht mal Edge. Und ich denke, dass, wenn die so auf LTE setzen, die Netzbetreiber, dann müssen sie das auch auf die Billiganbieter
Ich gehe auch davon aus, dass es über kurz oder lang kommt, denn das UMTS-Netz wird auch nicht weiter ausgebaut. Das haben die jetzt also quasi auf dem jetzigen Stand eingefroren, das haben wir mal eingerichtet. Das betreiben wir jetzt auch erstmal weiter. Die nehmen das jetzt den Kunden nicht wieder weg, weil es sonst auch wieder Beschwerden gibt. Ja. Gerade von denen, die noch kein LTE nutzen können.
Ja.
Aber neu investiert wird nur noch ins LTE-Netz.
Ah ja, okay.
Und es ist auch nur eine Frage der Zeit, bis die alten Netze dann irgendwann mal erst ausgedünnt werden, also auf Basisservice zurückgefahren werden, und dann irgendwann mal auch zugunsten von der LTE-Versorgung abgeschaltet werden, denn die belegen ja Frequenzen.
Ja, klar.
Ein ähnliches die Problem, Wartung
kostet Geld wahrscheinlich.
Ähnliches Problem wie im Kabel mit den Analogkanälen, die dort auch viel Platz belegen und relativ wenig Versorgung bringen. So ist es bei GSM, bei UMTS. Aber das ist was nicht so schnell geht. Die können das den Kunden einfach nicht wieder wegnehmen im Moment.
Ganz blöde Frage mal. Diese Antennen, man kennt ja diese, man sagt immer Handy-Antennen, diese Masten. Sehen die LTE-Antennen, können die einfach damit dran geklatscht werden? Oder
die sehen im Endeffekt genauso aus wie Antennen fürs 900er GSM-Band. 800, 900 Megahertz sind ja ganz ähnliche Frequenzen. Das hängt eigentlich nur von der Wellenlänge ab, wie so eine Antenne ausschaut, und von der Abstrahlcharakteristik. Was da für ein Standard drüber ausgestrahlt wird, spielt überhaupt keine Rolle.
Ah ja, okay. Was ist Mittelwelle, weißt du das? Mittelwelle und Langwelle, also die Radiofrequenzen, in was für einem Bereich spielt sich das ab? Nur um das mal...
Naja, Mittelwelle ist der Bereich von, Gott, ist das lange her, 1,5, ungefähr 0,15 bis 1,5 Megahertz.
Ah ja, okay.
Und dann kommt das Kurzwellenband, das geht so ungefähr bei 1,5 los, 1,5 bis 3 Grenzwelle, 3 bis 30 Megahertz Kurzwelle. Alles, was über 30 Megahertz ist, ist Ultrakurzwelle. Das ist VHF-Band, UHF-Band, SHF, je nachdem, wie hoch man in der Frequenz kommt.
Ah ja, okay. Ja, und was du gerade gesagt hattest, dass es so wahnsinnig schnell ist mit jenseits der 300 Mbit, unterstützen das denn alle Smartphones auch, oder ist das noch was Besonderes?
Nein, das unterstützen längst nicht alle Smartphones, gerade die älteren LTE-Smartphones nicht. Wenn ich nämlich mehr als einen Träger haben will, dann brauche ich ein Gerät einer bestimmten Kategorie. Kategorie 6 sind die schnellen Geräte, dann gibt es auch noch höhere Kategorien, 9, 11, die dann noch mehr Carrier zusammenbündeln können.
Ah ja, okay.
Und davon hängt dann ab, wie schnell die Datenübertragung ist.
Kann man denn grob sagen, dass alle Smartphones, die sagen wir mal 2016 auf den Markt gekommen sind und LTE unterstützen, diese Kategorie 6 haben? Oder?
Nein, definitiv nicht. Das kommt drauf an, in welcher Preisklasse sie sind. In unteren Preisklasse können sie es nicht. Also die Spitzen-Smartphones können das. Und in der oberen Mittelklasse können sie es auch noch, aber da muss man dann schon hingucken. In der unteren Preisklasse kann man davon ausgehen, dass sie es nicht können.
Ah ja, okay. Wie unterscheiden sich denn die, die Qualitäten der einzelnen LTE-Netze? Ich meine, ist das vergleichbar mit UMTS? Da ist ja so die Binsenweisheit, T-Mobile ist so, sagen wir mal, T-Mobile und Vodafone sind so die allerbesten und die anderen sind ja eher unten angesiedelt.
Es gibt ja nur noch ein anderes.
Ja genau, es gibt nur noch ein anderes.
Das E-Plus-LTE-Netz ist abgeschaltet worden, weil die Frequenzen, auf denen das lief, O2 im Zuge der Fusion weggenommen worden sind, damit es keine Schieflage gibt, damit O2 nicht viel mehr Frequenzen hat als die Mitbewerber und sind neu versteigert worden und sind bei Vodafone gelandet.
Ah, okay.
Und damit zieht jetzt Vodafone die Verbesserung der Versorgung in Städten hoch.
Ah. Und, das heißt, Vodafone könnte an T-Mobile vorbeiziehen in Sachen LTE-Qualität dadurch, durch die zusätzlichen Frequenzen?
Nicht unbedingt, das könnten sie, dann müssten sie mehr investieren. Mhm. Also von der Frequenzausstattung her hätten alle Netzbetreiber die Voraussetzung, Erster zu werden, eine richtig gute Versorgung zu machen. Es hängt am Geld.
Ah, ja.
Weil da
also
muss man
O2
richtig
könnte das auch. Also O2 hätte theoretisch auch die...
Die haben noch die meisten Frequenzen, die könnten die beste Versorgung bereitstellen, aber müssten dann natürlich die Basisstationen entsprechend ausstatten. Mhm. Und da reden wir von vielen Milliarden Investitionen. Das muss man erstmal stemmen.
Tun sie das denn? Also
es bauen alle aus. Und es ist natürlich immer schwer zu verfolgen, wie schnell das passiert, weil die Netzbetreiber da draußen Geheimnis machen. Also ja, wenn man klar. da auch ein bisschen, wenn man da, wir haben mal rumgefragt, was habt ihr denn so vor, wo kommen da neue Frequenzen dazu, wollt ihr diese und diese Bereiche auch nutzen? Die haben ja alle gesagt, schauen wir mal, ja, bedarfsgetrieben machen wir das, nach Bedarf wird ausgebaut. Aber genaues haben sie nicht gesagt, weil sie Angst haben, dass sie damit ihren Konkurrenten Informationen geben.
Wie ist denn wie ist O2 LTE denn? Ist das vergleichbar mit Vodafone und T-Mobile?
Nein,
oder ist das?
Ist definitiv nicht vergleichbar. Es ist also so bei Vodafone und Telekom, dass das LTE-Netz viel besser ausgebaut ist inzwischen als das UMTS-Netz. Mhm. Und bei O2 ist es andersrum, da ist das UMTS-Netz sowieso schon magerer als bei den großen Konkurrenten. Das LTE-Netz bleibt noch dahinter. Mhm. Das heißt, ganze Regionen gibt es bei O2, wo es noch überhaupt kein LTE gibt.
Ja, und das spiegelt sich ja auch ganz klar in den Gebühren. Ne? Also immer wenn ich so irgendwo blättere oder im Internet irgendwie so einen LTE-Tarif sehe, oh, denke ich, Gott, ist das günstig. Ah ja, okay, ist O2.
Ja, you get what you pay for.
Ja, ja,
klar. Du kriegst das, was du bezahlst. Die günstigsten Angebote sind die von O2 und die von Telekom und Vodafone, die sind teurer. Mhm. Die bringen aber auch viel mehr.
Wo fängt das bei den beiden, also sagen wir, können wir T-Mobile und Vodafone zusammenfassen, wo fängt das preislich an? Ich sag mal, wenn ich LTE haben will, sagen wir mal so ein 2-Gigabyte-Paket im Monat, was muss ich da berappen bei O2 und bei...
Bei O2 kriege ich so ein Paket schon unter 10 Euro ungefähr. Bei Vodafone muss ich fast das Doppelte auf den Tisch packen für 2 Gigabyte, bei der Telekom ebenso. Mhm. Und das geht da ziemlich genau nach Volumen. Also ein 1 Gigabyte oder 1/2 Gigabyte Einsteigerangebot kriege ich dann schon für 10 Euro oder knapp drüber. Mhm. Und wenn ich doppelt so viel Volumen haben will, dann zahle ich auch doppelt so viel. Und wenn ich 10-mal so viel Volumen haben will, zahle ich nicht 10-mal so viel, aber durchaus 8-mal so viel.
Mhm. Okay. Und sag mal, Urs, also wenn man das Volumen aufgebraucht hat, wohin fällt man dann zurück? Auf 64 Kbit pro Sekunde oder wie ist das ungefähr heutzutage?
Man kann es kurz sagen, auf Unbrauchbarkeit. Wenn das ausgedrosselt wird, ist es komplett unbrauchbar. Der Leidensdruck muss so hoch sein, dass der Anwender Geld in die Hand nimmt, um diese Sperre wieder zu lösen, denn sonst bringt sie nichts.
Und die löst du mit einer SMS wahrscheinlich, ne?
Ja, man kriegt eine SMS, ihr Volumen ist aufgebraucht. Mhm. Und wenn man dann in einem Webinterface buchen muss, hat man das Problem, dass man das Webinterface nicht geladen kriegt.
Ich glaube, bei Kongstar ist das mit schick eine SMS dahin.
Bei Kongstar ist das clever gelöst. Ja. Da ist es nämlich, da ist das Webinterface auch schnell, aber alles andere nicht. Also das machen sie dann schon.
Es gibt doch auch die Variante, also ich kenne das auch, dass wenn ein Volumen aufgebraucht ist, gesagt wird, so, dass ihr Volumen ist dann und dann aufgebraucht oder bald. Wir würden das jetzt automatisch erhöhen, außer sie widersprechen dem.
Ach, das geht ja. Ja, das ist auch nochmal die Variante und da muss man beim Vertragsschluss genau hingucken. Das wird nämlich ganz häufig vereinbart. Kann man bei einigen Anbietern auch abwählen, bei anderen ist es wiederum fester Tarifbestandteil und das wird dann noch verkauft als besondere Leistung am Kunden,
das
dass ich
Service.
Dann noch mal ein paar hundert Megabyte für, was weiß ich, 2,99 Euro zusätzlich geschaltet kriege, ohne dass ich es mehr raussuchen kann.
Was ist denn so ungefähr das größte Volumen, was man normal buchen kann, ohne das nachzubuchen?
Das liegt bei ungefähr 20, 30 Gigabyte, je nach Anbieter, was ich maximal buchen kann.
Das ist tatsächlich nicht viel.
Und wenn ich dann anfangen muss, nochmal 10 Gigabyte nachzubuchen, das kann ich nicht zahlen, weil dann nämlich das Gigabyte, was ich nachbuche, teurer wird als das, was ich vorher gebucht habe.
Dann ist das, was Kino vorhin gesagt hat, eventuell Desktop-Ersatz wirklich nur dann eine Möglichkeit, wenn man so einen Kombitarif nimmt, so einen Hybrid-Tarif, wie du das vorhin gesagt hast, wo halt keine Begrenzung ist, aber sonst ist es natürlich komplett unbrauchbar. Ich sage nur Steam-Spiel, 50 Gigabyte, ne? Bisschen genau. Netflix gucken. Also
auch wenn man das auf ein paar Monate verteilt, ist voll okay.
Ja, ja. Aber es wäre natürlich geil, ne? 300 Mbit.
Ja.
Ist das, sind die Pings, sind die Latenzen, sind die so vergleichbar mit...
Die sind richtig gut im LTE-Netz, also die liegen ungefähr im Bereich von dem, was ich vom VDSL oder vom TV-Kabel kenne. 20, 30 Millisekunden geil. Latenz ist normal und im UMTS-Netz ist es viel mehr. Deswegen fühlt sich LTE, auch wenn es, sagen wir, auf, es gibt so Tarife, die sind auf 7,5 Megabit oder so abgedrosselt mit der LTE.
Fühlt sich trotzdem schneller an.
Fühlt sich trotzdem viel schneller an, weil es meistens nicht an der Bandbreite hängt, sondern an der Latenz.
Mhm. Ja. Das heißt ja, wenn wir mal, keine Ahnung, 10, 15, 20 Jahre in die Zukunft gucken, es ist ja nicht undenkbar, dass LTE Kabel und DSL und VDSL womöglich ersetzen kann, oder?
Glaube ich nicht.
Ah ja, okay.
Weil ich muss sowieso ein ganz dichtes Netz machen, ein Glasfasernetz, um diese Basisstationen anzubinden.
Ah, wenn kann man gleich die Häuser anschließen.
Wenn, ne? wenn wir 2-3 Jahre in die Zukunft gehen, dann haben die ein Gigabit pro Sektor, dann haben sie davon 4 Sektoren, sind 4 Gigabit, die muss ich da erstmal hinbringen.
Ja, gut.
Und dann muss ich die Zellen natürlich kleiner machen, weil der Bedarf größer wird. Und dann habe ich die Glasfaser in die Fläche ausgebaut, dann kann ich sie auch gleich in die Häuser reinziehen.
Ja, stimmt.
Bei Funk habe ich immer die Beschränkung in der Bandbreite. Ich habe nur eine eingeschränkte Ressource, die kann ich nur einmal nutzen, das Frequenzband, und wenn es weg ist, ist es weg.
Mhm.
Und Glasfaserkabel kann ich beliebig viele verlegen, ja, je nach Bedarf.
Wenn ihr da noch mehr drüber wissen wollt, wir haben hier ganz viele Seiten zu dem Thema, auch nochmal einen Vergleichstest mit allen oder mit einer Auswahl von LTE-Tarifen, und wir haben auch noch LTE-Router getestet.
Sehr interessanter Artikel.
Sehr interessanter Artikel. Wir erklären, was jetzt eigentlich das alles bedeutet, was da immer auf dem Display steht. E und G und 3G und H Plus und 4G und LTE und
4G. Man muss halt abwägen, was man will.
Richtig?
Dafür ist ja die CT da.
Dafür kauft ihr doch das Heft. Nico. Deine
Kino.
Internet of Things-Dinger, haben die denn auch LTE?
Die haben kein LTE.
Oh, meine
Überleitung mit dem Abwägen war so schön.
Ja.
Oh. Hat doch keiner mitbekommen.
Ach, da bin ich zu doof zu gewesen.
Ja, ich weiß.
Ach, scheiße.
Ja, ja gut, okay. Wir fangen nochmal an. Also wir haben im aktuellen Heft ein bisschen Internet der Dinge. Schwerpunkt will ich jetzt nicht sagen, aber 3 Artikel.
Kaffeemaschinen, Zahnbürste, Wagen.
Genau. Genau, ich habe die Wagen gemacht, also 7 Wagen mit WLAN und Bluetooth Smart Anbindung, und der André Kramer hat sich 2 Kaffeemaschinen und eine Zahnbürste angeschaut.
Aber mal ganz kurz, ich habe den Artikel nicht gesehen, ich habe es nur auf dem Cover gesehen. Warum muss eine Kaffeemaschine ans Internet angebunden sein?
Das
verstehe ich bei den Wagen, verstehe ich das, aber was kannst du mal einmal kurz sagen, was das...
Das finde ich interessant, warum verstehst du es denn bei den Wagen?
Naja, das ist ja so sinnvoll, dass die Waage kann das natürlich auch intern speichern, was ja, ich finde das sinnvoll, dass mein Rechner einen Graphen abspeichert, auf dem ich meinen Gewichtsverlauf sehen kann. Aber mir fällt jetzt keine Geschichte ein, warum ich das bei meiner Kaffeemaschine will.
Bei den Kaffeemaschinen geht es vor allen Dingen darum, dass du, das sind ja Kapselmaschinen, und es ist ja normalerweise so, dass du da so bestimmte Mischungen sozusagen hast. Also du hast dann hier irgendwie was und da wird der Milch reingespritzt und was weiß ich was. Und da gibt es zum Beispiel Rezepte. Also da gibt es dann Maschinen, die sich sozusagen programmieren lassen, um dann bestimmte Kaffeerezepte da auszuführen. Aber in vielen Fällen, das muss man einfach auch sagen, geht es dann auch so um diese, weil es Kapselmaschinen sind, einfach auch um das Nachordern von Kapseln. Also es geht viel darum.
Also wie der Amazon
so ein bisschen, genau. Und der hilft dir dann, und dann hast du natürlich eine Shop-Anbindung und
ich kann dann einstellen, dass immer, wenn es nur noch 3 Kapseln da sind, dann wird bestellt die Kaffeemaschine
automatisch in dem Fall, soviel ich weiß, da müsste man jetzt André fangen, aber soviel ich weiß nicht, aber es ist halt so, dass du kriegst so einen Hinweis, genau. Und
Ja, also natürlich ist es so ein bisschen so dieses Hippe und meine Kaffee. Das Problem, was man da natürlich hat, ist, dass du in dem Fall tatsächlich ja auch an die Kaffeemaschine musst. Also du kannst ja nicht irgendwie, genau. Spätestens wenn du den Kaffee rausnimmst, ist es eigentlich Quatsch. Du stehst davor und der jetzt mal eine Taste zu drücken oder dann irgendwie die App zu starten und das alles sich zu verbinden. Vor allen Dingen, weil der Kollege ja auch noch festgestellt hat, dass bei einer der Maschinen auch noch die Verbindung immer so schlecht war. Oh, also der brauchte dann über Bluetooth Smart total lange, bis er da auf diese Kaffeemaschine teilweise gekommen ist. Okay. Da hast du wahrscheinlich fünfmal schneller mit so einer alten Kanne irgendwie den Kaffee
aufgebucht. Ja, vor allem, es dauert ja auch nicht so lange. Also ich finde es auch irgendwie noch sinnvoll bei Waschmaschinen, dass ich spontan, keine Ahnung, denke, oh, ich habe noch eine Maschine drin und die will ich jetzt waschen und ich will es, weil ich weiß noch nicht genau, wann ich nach Hause komme. Und wenn sich das abzeichnet, dann möchte ich natürlich, dass die Wäsche dann genau fertig ist, wenn ich nach Hause komme. Deswegen finde ich das auch noch ganz praktisch. Aber Kaffeemaschinen, glaube ich, brauche ich nicht. Zahnbürste, ja gut.
Hat so eine Erkennung, und zwar eine Positionserkennung in deinem Mund.
Ja.
Wobei das sehr lustig, also das muss man wirklich mal durchgelesen haben, was sehr lustig gemacht ist, weil du dann dafür auch noch dein Handy dann an den Spiegel klemmst und die dann auch noch erkennt, an welcher Position die Zahnbürste gerade ist. Und dann hat die natürlich, das war ja, wir habt ja immer schon diese Putzquadranten.
Das Augmented Reality für den Mundraum?
So ein bisschen, ja.
Das sind so Aliens mit der Maschine, mit der.
Öffnen sich die Tore der Hölle.
Mit der Zahnbürste so weg.
So, und früher gab es immer diese Putzquadranten, ne, oben rechts und so. Und jetzt gibt es ja 6 Sektoren und das wirst du ja natürlich total durch. Ist schön zu lesen, also ich finde das sehr amüsant teilweise, was da kommt. Da finde ich die Wagen ja viel.
Ja, ich wollte gerade sagen, also auch beim Zähneputzen interessiert es mich auch nicht irgendwie in der Excel-Tabelle oder am Graphen zu sehen, wie oft ich geputzt habe, aber beim Gewicht ist das ja total sinnvoll. Auch wenn es natürlich gerade bei unseren Lesern immer wieder die Frage kommt, warum muss das eigentlich ins Internet geschoben werden? Warum kann das nicht lokal auf meinem Rechner gespeichert werden?
Das ist eine gute Frage. Das ist eine super gute Frage. Man muss einfach auch sagen, natürlich gibt es da viele Nachfragen und ich habe diesmal auch nochmal explizit darauf hingewiesen, wie es ist, weil man hat zum Beispiel auch hier Wagen, es sind auch welche dabei, die haben Bluetooth Smart. Das heißt, du hast eigentlich eine direkte Verbindung zu deinem Handy und man könnte jetzt eigentlich denken, Mensch, dann bleibt es eben auf dem Handy.
Richtig.
Aber,
und Export in XLS.
Was Excel auch immer, so. Wie du es eben halt haben möchtest. Aber es hat sich halt gezeigt, generell ist es so bei den Herstellern, das sind ja Hersteller, die kommen meistens aus diesem Bereich Aktivitätstracker, Gesundheitsmanagement, irgendwie sowas. Mhm. Und da wird halt gnadenlos das auf irgendwelche Portale geschoben. Einfach aus dem Grunde, weil halt das so ein bisschen auch, muss man auch ein bisschen sehen, ne, die Idee dahinter ist, es soll halt so ein echtes Rundum-Sache sein. Mhm. Also es wird dann verbunden mit dem Aktivitätstracker-Daten, es wird verbunden mit anderen Daten und dir werden dann beispielsweise Analysen vorgeschlagen, irgendwas zu machen.
Ich finde, ich verstehe die Argumentation der Hersteller und die sagen natürlich, wir wollen gerne, dass es auf jedem Gerät aktuell ist und so weiter. Aber was ich nicht verstehe, warum man nicht eine Option anbietet für Datenschutz, bewegte Menschen, die da Bedenken haben, dass man das lokal speichern kann.
Vor allen Dingen
hat das eine der Wagen so eine Funktion? Ist das aus dem Kopf?
Wir haben eine dabei, die tatsächlich, bei der wir nicht nachweisen konnten, dass die sozusagen die Daten weitergegeben hat. Wir haben es also bis zum Handy auf jeden Fall, aber auch da ist halt ein bisschen eigenartig. Deswegen bin ich da vorsichtig mit der Aussage. Auch bei der musste man ein Konto online anlegen. Das ist genau dieser Moment, da kommen viele Leser und dann kriege ich so Mails wie, ja, können Sie dann ausschließen, dass die Daten weitergegeben werden? Nein, kann ich nicht, denn wenn ich jetzt echt einen Programmierer habe, der das verschlüsselt in dem Handy und irgendwie mit einer anderen Verbindung weitergibt und ich im Hintergrund und ich kriege es nicht mit, das können wir letztlich nicht 100% ausschließen. Ja, aber muss man echt vorsichtig
sein. Und zweifellos sind sehr, sehr viele Leute an diesen Daten interessiert. Also vielleicht nicht mal unbedingt personalisiert, sondern allgemein kann man ja mit diesen Daten unglaublich viel machen, wenn man von ganz vielen Leuten weiß, wie der Gewichtsverlauf und der Fettanteil und so weiter verläuft. Da kannst du ja auch in der medizinischen Forschung viele Sachen
machen. Haben wir doch dutzendfach schon erlebt. Ich meine, wir waren ja häufig genug auf der CES, dass zum Beispiel amerikanische Firmen da ganz anders mit umgehen und die dann damit werben, wie toll das ist, was für Daten sie alle auswerten können. Und dass zum Beispiel dann irgendwelche Vorträge gegenüber irgendwelchen Versicherungen gemacht werden, wo gesagt wird, ja, und wir können ihnen morgen alle Daten liefern. Ja, genau. Wo du dann als europäischer Journalist stehst und denkst, wow, was machen die hier
gerade? Ja, und bei der Zahnbürste kriegst du dann irgendwann keinen Zahnersatz mehr bezahlt von der Krankenkasse, weil du schlecht geputzt hast, weil die Daten sind ja da.
Diese Gefahr ist immer irgendwo da drin. Das darf man einfach nicht verschweigen.
Das aber ist das so. Ist immer unser bei CT, dieser
Spagat.
Spagat zwischen Technik, Neufaszination und warum macht man das eigentlich? Aber nur noch mal, um kurz zu erklären, also die Wagen, die du da getestet hast, die wiegen dein Gewicht und das können die dann in einem Graphen über die Zeit darstellen, aber sie messen auch noch andere Sachen.
Na, also man muss vielleicht ein bisschen anders anfangen. Es ist so, dass man halt festgestellt hat, oder Wissenschaftler haben festgestellt, dass es schon durchaus clever ist, sich jeden Tag zu wiegen und das zu verfolgen. Weil das ist normalerweise so, wenn du irgendwann mal hier und dann auf der Waage steigst, ist es schwierig, daraus einen Trend zu erkennen oder so. Weißt du, mal hast du irgendwie eine Woche Sport gemacht, dann stehst du drauf, dann hast du irgendwie mal zwei Tage lang durchgegessen, dann stehst du drauf, das weißt du nie, wie ist es.
Ja, auch wenn du das ein Jahr lang aufschreibst, dann hast du einen Block mit ganz vielen Zahlen und siehst trotzdem den Trend, siehst du erst, wenn du das im Graphen siehst.
Und von den 7 Wagen sind halt 2 dabei, die machen genau das, die machen nur dieses Gewicht und die erfassen nur das Gewicht und dann kommst du halt mit diesem BMI-Wert, also Body Mass Index, wo halt gesagt wird, okay, Relation, Gewicht zur Größe. Das Problem ist aber dabei, dass das problematisch ist, spätestens dann, wenn Leute viel Sport machen. Also Muskeln wiegen auch was, sind sogar schwerer als Fett. Deswegen sind die meisten der Wagen sind halt so Körperanalysewagen. Mhm. Das heißt, da wird halt mit so einer Bioimpedanzmethode gearbeitet, also ein leichter Strom durch den Körper geleitet. Und dann,
spürt man den?
Nein, normalerweise. Okay. Also ich wüsste es nicht. Also ich habe es nicht gespürt. Und dann kriegt man halt auch mindestens noch den Körperfettanteil angezeigt und ansonsten bei vielen noch sowas wie Knochengewicht und was weiß ich.
Knochengewicht?
Ja, ja, von den Knochen, ja.
Ach so.
Und interessant fand ich, also es gibt 2 Extremfälle, die fand ich sehr, also Tanita, das ist ein Hersteller aus Japan, der hat jetzt ein Vorserienmodell uns geliefert, die hat 11 Werte zeigt die an. Und das finde ich sehr spannend. Die macht unter anderem, sie zeigt nicht nur, welche Muskelmasse du hast, was viele andere auch machen,
Gewicht
sondern
des Gehirns
bewertet deine Muskeln, welche Qualität deine Muskeln haben. Habe ich da genauer
gesagt. Ob da jetzt viel Wasser drin ist.
Sozusagen, oder so, oder ob du welche, wie stark diese Stränge sind, sozusagen, wenn du
das so quergestreift oder längs gestreift.
Was kam bei dir raus?
Ah, bei Nico so natürlich alles.
Weil du bist das ja machen die, Entschuldigung, mit einem Ohmmeter?
Genau. Bisschen Voodoo, ne?
Ja, und du kannst, da wird dir auch dein metabolisches Alter angezeigt. Also wie viel du nach, das ist ganz witzig, also die gucken nach deinen Werten, errechnen daraus, was dein Grundumsatz ist und das machen auch mehrere, aber die vergleichen das mit einem Durchschnitt. Also die gucken, deine Werte, was entspricht das im Durchschnitt der Bevölkerung? Dafür ist also eine Datenbank hinterlegt. Jetzt darfst du nochmal fragen, wie viel es bei mir war.
Wie viel war es denn bei dir?
31 und ich warte immer noch darauf, dass ich mir das im Pass eintragen lasse.
Bist du älter als 31?
Aber die Frage ist, du sagst Bevölkerung, das ist die Grundgesamtheit von den Leuten,
Amerikaner,
die
Waage. Nein. Das ist bei der Waage tatsächlich so strange. Du gibst die Region ein, wo du bist. Also du dir der
sagt, mach mal du USA, so mittlerer Westen. Da wärst du wahrscheinlich dann
17. Die Waage ist so, dass du sogar angibst, in welcher Region der Welt du bist, damit die Gravitation an dem Punkt auch noch bewertet. Also es gibt tatsächlich, da hat Hannover einen anderen Wert beispielsweise als München. Da muss also ganz wichtiger Tipp, wer sich die kauft, einmal gucken. Es gibt eine Ortstabelle, da muss man tatsächlich in München tatsächlich die Waage ein bisschen
umstellen. Finde ich gut.
Die zweite Geschichte war von Withings, das fand ich sehr spannend, weil diese normalerweise ist es so, wenn du jetzt meinetwegen viel Sport machst, dann gehen irgendwann...
Wie wir alle.
Dann gehen irgendwann die Werte runter und dann werden irgendwann diese Wagen einfach, Entschuldigung, langweilig.
Ja, klar.
Das ist einfach so, weil irgendwann tut sich nicht mehr viel oder es ist wirklich langsam. Mhm. Und die Withings-Leute, das fand ich ganz interessant, die haben einfach gesagt, okay, wenn wir schon so einen WLAN-Anschluss haben, was kann man dann noch machen? Und die machen zum Beispiel eine Wettervorhersage den Tag. Das finde ich ganz witzig. Du kannst das Ding auch verbinden über If This Then That, also über diesen Webdienst, mit deinem Smart Home. Also könntest du zum Beispiel machen, wenn du unter eine gewisse Kilogramm kommst, dass dann zum Beispiel... Dann
spielt er so ein Jingle ab.
Was ich viel cooler finde, dann geht erst dein Kühlschrank vielleicht auf, mit einem elektronischen Schloss oder so versehen ist. Das wäre zum Beispiel fest interessant. Ja. Und die machen auch Herzmessungen. Also die machen Puls, Ruhepuls und Pulswellengeschwindigkeit.
Okay. Also für mich klingt das so ein bisschen, als ob man dahin kommt, dass die Waage dich kontrolliert und nicht andersrum, dass du dich mit der Waage
kontrollierst. Naja,
du hast ja auch drüber geschrieben,
Körperkontrolleure draufzustellen.
Aber man kann sich schon daran gewöhnen. So klingt das.
Ne? Das war übrigens ganz interessant, dass du das sagst. Es gibt es ist ja eine ziemlich neue Geschichte, dass jetzt wieder die Wissenschaft sagt, man soll sich täglich wiegen. Es gab ja eine ganze Zeit lang, hieß es ja, täglich wiegen ganz Problem, weil ne, Orthorexie, also die übermäßige Beschäftigung mit dem Essen, ist ja, tatsächlich aber so.
Ich habe auch gelesen, das ist gut, wenn man sich damit
genau, jetzt ist wieder diese Sache. Aber das, was du sagst, natürlich diese Gefahr ist, es gibt natürlich Leute, die sich so dermaßen dann überkontrollieren.
Es gibt halt immer Leute, die alles in Extreme treiben. Ne?
Wir hatten vor allen Dingen auch, das ist ganz spannend, wir hatten auch wirklich Testkandidaten, also wir haben mehrere Leute, hatte ich aus meinem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis, die das ja draufgestellt haben und mehrere, die dann einfach auch echt schlechter darauf reagiert haben, wenn sie von einem auf den anderen Tag zugenommen haben. Dann kam dann wirklich sowas, aber ich habe doch gestern Sport gemacht, ich habe doch gar nicht so viel gegessen und so. Also es ist echt so, einige sind da ein bisschen angepasst.
Aber sag mal, Nico, gibt es da auch bei einigen Wagen so eine Art Belohnungsmechanismen, so nach dem Motto, hey, du erreichst dann, hier steht 15,2, ich weiß nicht, ob das Körperfett ist.
Gute Frage.
Bei 14 kriegst du 100 Punkte oder so?
Also man darf nicht vergessen, diese Wagen selber sind relativ simpel, die zeigen dir eigentlich fast immer nur dein Gewicht und diese anderen Werte an. Was interessant ist, ist, dass dahinter natürlich immer eine App ist und in dieser App kannst du theoretisch alles mal, also kannst du Zielgewicht eingeben und. Und was aber interessant war bei dem Artikel, und das ist nachher ein großer Punkt geworden ist, wie schlecht die Apps sind. Also die Apps sind teilweise eine wirkliche Katastrophe. Wir hatten welche dabei, da war der BMI-Wert, der war zwar richtig berechnet, aber der war falsch eingetragen. Also da war dann plötzlich normal und Übergewicht war verwechselt worden. Wir hatten welche, da kam eigentlich vorne und hinten nichts mehr hin sozusagen. Es fehlte fast überall irgendwie eine Erklärung, was ich da überhaupt an Werten sehe. Weil das ist ja auch die Sache. Ne? Ich kriege dann plötzlich irgendwie 5 Werte oder 11 Werte rausgespuckt und es hilft mir überhaupt nichts, wenn ich nicht weiß, was ich damit anfangen kann. Ich sehe vielleicht oder ich denke vielleicht das Falsche. Und
also nicht durchdacht.
Nee, überhaupt sozusagen. Nicht.
Also aber ganz das ist ja bei vielen Sachen das Problem, dass Software immer ein großes Problem ist. Und also aber Fitbit und Withings, die arbeiten ja an ihrer App. Das ist ja immer eine zentrale App, wo dann auch die Werte der Schrittzähler und so weiter einlaufen. Da müsste doch eigentlich inzwischen okay sein.
Ja, also man muss sagen, also Withings zum Beispiel hat wirklich eine sehr schöne App, keine Frage. Da ist aber auch so zum Beispiel, da waren so Kleinigkeiten dann teilweise, dass du dann draufgedrückt hast und dann erfahren sie mehr und dann hast du draufgedrückt und dann war es plötzlich auf Englisch oder das Thema war gar nicht abgehandelt worden, ist gar nicht behandelt worden in der App. Also es gab, glaube ich, kann man so sagen, keinen, der nicht irgendwo Probleme hatte. Es war immer irgendwo was, wo man sagen konnte, ach, das hättet ihr echt überlegen sollen.
Die Withings-Waage, misst die auch noch die irgendwie Luftqualität?
Oder nee, was? Das macht die nicht mehr. Das ist neue, das ist die neuere, diese Body Cardio ist halt diese Pulswellengeschwindigkeit. Da stehst du erstmal drauf, da hast du wirklich Fragezeichen im Gesicht. Also, weil du musst dich halt messen und dann wird dir irgendwie erklärt, das ist ein ganz wichtiger Wert.
Ganz viele Werte.
So, und dann irgendwann kriegst du den nach mehreren Durchgängen und dann musst du wirklich überlegen, erstmal, okay, was soll das eigentlich heißen? Und da ist es so, dass es halt tatsächlich praktisch dir anzeigt, wie verstopft die Aorta ist. Also, wie es ausschaut mit deiner Herzgesundheit. Will
man das wissen?
Ich finde interessant ist es schon, aber es ist, gebe ich ganz ehrlich zu, ein bisschen eigenartiges Gefühl, weil du stehst da drauf und denkst, oh Gott, weil Gewicht, ne? Wenn jetzt ein Gewicht rauskommt, dann sagst du dir, okay, da muss ich wohl mehr Sport treiben oder weniger essen, aber was machst du denn, wenn da jetzt plötzlich ein schlimmer Wert oder du erwartest dann vielleicht, sagst, okay, was ist das jetzt für ein Wert bei Herzsachen, dann stehst du da und bist alleingelassen und denkst, okay, was mache ich jetzt und der einzige Rat ist dann zum Arzt.
Was für Sensoren sind das? Muss ich mir da 8?
Gar nichts, das bleibt weit.
Stehst
nur mit den Füßen drauf. Die misst das über die Fußaorta. Das ist echt strange.
Würde ein Mediziner das auf diese Weise messen und sich auf diese Messung verlassen?
Der Hammer an der Sache ist, dass es tatsächlich so ist, dass der Hersteller sagt, ja, das ist ein korrekter Wert und wir keine Hinweise darauf gefunden haben, dass das falsch ist.
Und du hast ja einige Sachen auch nachgeprüft, zum Beispiel
den Fettanteil.
Genau, das ist schon eine Sache, da hatten wir auch schon mal drüber diskutiert. Das Problem ist ja, dass du stehst ja mit den Füßen drauf und wir wissen, Strom geht nicht durch den ganzen Körper, sondern sucht sich ja einen kürzeren Weg
und wenn du jetzt halt Strom durch den Körper schickst, also diesen sehr, sehr, sehr schwachen Strom, dann kommst du halt nicht an alle Stellen des Körpers. Deswegen gibt es ja auch so Multisegmentwagen, wo du noch was in der Hand hältst. Und die Frage, die ich mir dann halt gestellt habe, ist, welche Aussagekraft haben noch diese Wagen, wenn du da mit nur den Füßen draufstehst? Und deswegen bin ich dann halt zum Arzt gegangen und habe eine professionelle Waage auch ausprobiert, habe das durchmessen lassen. Das ist schon sehr, sehr, sehr strange. Also
genau meinst du?
Ja, man muss aufpassen. Also diese Messung beim Arzt ist halt was ganz anderes. Da kriegst du wirklich für deine Arme, für deine Beine, für alle Teile wirklich getrennte Werte. Und dann merkst du, dass diese Wagen tatsächlich nicht in dem Sinne schlecht sind, weil sie sozusagen so vor allen Dingen deinen Rumpf abbilden. Also das gibt einen Wert, den kannst du, es gibt so, hast vielleicht schon mal im Internet gesehen, es gibt so Bilder, wo man sagt, okay, so sieht jemand aus mit 11%, mit 12%, mit 13%, 14% und so viel Körperfett. Das kommt recht gut hin. Wenn du jetzt so eine allgemeine Messung hast, dann ist es so, dass ich, kann ich ja verraten, also das war halt bei mir 8,4%. Ja, aber das habe ich natürlich nicht am Bauch, weil wenn ich 8,4% Körperfett nur am Bauch hätte, dann würde ich natürlich irgendwie, weiß ich nicht, Schwarzenegger, wie viel hatte der? Also das ist bei mir definitiv mehr. Und das kommt einfach so, weil sich das verteilt beim Mann zum Beispiel sehr stark eben halt auf diesem Bauchbereich.
Ja.
Ja, ein bisschen.
Bei einigen.
Okay, okay. Und das bilden die, finde ich, ganz gut ab. Also da kannst du wirklich sagen, da kommt dann Wert raus, wo man sagen kann, ja doch, das kann, da kann ich mich wirklich mit, also es war ein, zwei dabei, wo man gesagt hat, naja, das
kein Voodoo.
Jetzt ist die Frage, du hast die Dinger getestet, würdest du die auch privat weiter nutzen? Nutzt du sie privat?
Ja. Also es ist, ich finde persönlich, man muss sich da nicht verrückt machen und das ist sicherlich so eine Geschichte, dass ich auch manchmal schmunzel, wie das dann ist, wenn da so Werte rauskommen, die dann so schwanken, kann man auch nicht immer nachvollziehen, wo die Schwankungen herkommen, aber insgesamt finde ich es halt gut.
In welchem Bereich spielt sich das preislich ab?
Die waren in der Regel von 100 bis 200 Euro. Wir haben allerdings auch ein Modell für 30, 40 Euro dabei, weil wir einfach wissen wollten, wie die sich schlägt. Die
hat bestimmt eine tolle App, ne?
Die hat leider genauso wie aber auch ein Modell für 100 Euro nur das Gewicht gemessen. Da fängt schon an. Und das Lustige an der da war, dass sie einfach immer falsch war. Aber dafür aber so konstant falsch, dass du sie wieder benutzen konntest. Wenn du wusstest, okay.
Oh Gott, den Korrekturwert.
Den Korrekturwert hast du dir einfach einmal gemerkt und dann ging das.
Wie genau sind denn die? Liegen die ein Kilo daneben?
Nee, oder die halbes, sind teilweise oder? Sehr genau. Also man muss Nein. Also die zeigen, erstmal die Anzeige ist bei 6 von 7 auf 100 Gramm und genau, also die Anzeige jetzt und die bei der Tanita auf 50 Gramm und die Abweichung, wir reden hier um ein paar hundert Gramm. Nicht über Kilos. Also wenn überhaupt, da waren viele dabei, die komplett mit der mitgekommen sind, was bei der großen professionellen Waage war. Was ein großes Problem ist bei den Waagen, und da habe ich auch versucht, bin ich immer drauf eingegangen, das ist, dass die Fehlbedienung sozusagen leichter, also du kannst ja diese Profiwagen, die sind fest installiert beim Arzt, die stehen da in der Ecke, da stellst du dich drauf. Diese hier neigst du zum Beispiel dazu, die da mal rumzuschleppen. Und dann
ist sie nicht ganz gerade oder so. Ne?
Dann ist sie teilweise nicht ganz gerade oder so. Und was aber ganz lustig war, ist, dass wir eine dabei hatten, wenn du die hochgenommen hast, dann ist die sozusagen angegangen, intern. Und dann hatte sie ja keinen Bodenkontakt mehr. Und dann haben aber trotzdem die Sensoren angefangen zu messen. Also praktisch null in der Luft,
ja.
Auf null, genau. Und wenn du sie hingestellt hast, hat sie ihr eigenes Gewicht gemessen. Und wenn du dich dann draufgestellt hast, hast du dein Gewicht plus das Wagengewicht gehabt. Weil sie es aber nicht angezeigt hat, ist dir das überhaupt nicht aufgefallen. Ja, so, wenn du aber wieder runtergegangen bist und hast es nochmal gemacht, dann hat sie plötzlich, weil du runtergegangen bist, hat sie irgendwie gemerkt, hey, stimmt ja irgendwas nicht, das müsste jetzt ja auf null stehen, der ist doch gerade runtergegangen. Dann, wenn du nochmal raufgegangen bist, gab es wurde so ein Fehlerkorrektur gestartet und dann hat sie das Richtige angezeigt. Das weißt du nicht. Und bei Amazon, bei solchen Bewertungen steht dann ganz häufig, die Waage zeigt nur Mist an. Ja, klar, weiß man ja auch nicht. Wenn du so durch die Gegend steppst, zeigt sie das auch. Weil du eben sagen musst, diese Waage darfst du definitiv nicht um die Welt schleppen.
Martin, hast du dich schon gewogen, nachdem du so viel auf der Gamescom rumgelaufen bist? Hast du abgenommen?
Danach natürlich nicht.
Ah, okay.
Davor und danach wäre es wichtig gewesen. Ja, jetzt ist vorbei.
Ich habe mich auch, glaube ich,
wie viel wiegen wir denn alle?
Nee,
bevor wir jetzt. Also wir wiegen, glaube ich, gleich, ne? Falls dieser Wert hier stimmt. Müssen die Leute das Heft kaufen, dann wissen sie das. Das
25 Kilo.
Oh. Ja, ich glaube hier, genau. Ne? Wenn ihr wissen wollt, wie viel Martin Fischer und Johann
wiegen, kauft. Also erstmal Nico Joran, glaube ich. Ne?
Ich sage da jetzt gar nichts zu. Wir haben da ja von vielen verschiedenen Leuten, die werden.
Ja.
Unser Schwergewicht ist Kino. Da will mir jetzt bestimmt eine Frage stellen. Ne?
Ja, ich wiege so um die 70 Kilo.
Ja, stimmt. Ab wo?
Nee, Gamescom.
Ja, cool. Ne?
Du warst ja auch da. Ich habe eine Überleitung versucht. Ja, ich war auch da. Ich bin gerade erst mit dem Zug.
Bist du mit dem Wagen zurückgefahren?
Nee, mit dem Zug.
Ach so.
Das ist jetzt auch schon wieder. Alter, deine Wortspiele sind doch auch.
Aber du hast gesehen, ich habe dich angeguckt, ich habe es auch nicht verstanden.
Legastheniker-Wortspiele,
weil ich versuche es heute anders
geschrieben. Ja, aber Gamescom.
Ja, wir waren da, ne?
Wir waren da.
Eine also, bunte, tolle, große Messe. Wie war dein Eindruck dieses Jahr?
Ich bin erst das zweite Mal da gewesen. Ich war jetzt zum allerersten Mal an diesem Prä-Messetag, also an dem Mittwoch.
Fachbesuchertag.
Und ich wusste gar nicht, dass der Rest dann einfach zu ist. Ich habe das gar nicht verstanden. Weil diese, oder? Die großen Hallen, die sind dann gar nicht auf gewesen an dem. Ich rede jetzt von dem Mittwoch.
Ja. Die waren auf.
Oder habe ich die noch nicht gefunden?
Ich glaube, du hast die nicht gefunden.
Dann ja, warst du für dich auf der Messe?
Dann frag mich doch. Ich habe die heimgefunden.
Aber eigentlich hat man sich sowieso die ganze Zeit in diesem Business-Bereich aufgehalten.
Ja, wenn man Termine hatte. Ne? Termine also es gibt ja in Köln so einen freien Bereich und einen Business-Bereich, wie es bei fast jeder Messe ist.
Und da war das so gespiegelt. Ne? Also dass die Hersteller hatten dann einmal so einen schönen prunkvollen Stand, wo man sich anstellen musste. Und dann hatten sie nochmal so einen kleinen Stand.
Wie bei Planet Resale auf der
Zielbild. Ja, bloß da geht es halt viel um Demo-Räume.
Planet Resale ist sogar noch bunt dagegen.
Ne? Echt? Ja, absolut. Ja, was waren denn deine Highlights?
Highlights ist gar nicht so einfach zu sagen. Also ich war ja auf der Game Developers Conference und auf der Gamescom einen Tag. Game Developers Conference sind zwei Tage vor der eigentlichen Gamescom Entwicklerkonferenz, wo die ganzen Spieleentwickler da sind und über Neuheiten reden. Da waren die Highlights, um da mal anzufangen. Neue Schnittstellen, Vulkan, Direct 3D 12. Was ist eigentlich passiert innerhalb der letzten 6 Monate? Vulkan wurde ja Anfang des Jahres gelauncht. Und da haben sich die Entwickler relativ begeistert gezeigt. Und da waren natürlich noch so ein paar alte Haudegen da, wie John Romero, falls das jemand noch was sagt, ja, der Quake-Entwickler und Doom-Entwickler, der mit seinen po-langen Haaren erzählt hat, wie die schönen Zeiten damals waren.
Und er war WoW-süchtig, habe ich gelesen, das wusste ich gar nicht.
Ja, ich habe mir erst überlegt, schreibst du das jetzt in die Meldung rein oder nicht? Der hat gesagt, also John Romero ist halt ein Charakter, der war bis 96, 97 erfolgreich. Der hat halt mit id Software ein relativ kleines Team von weniger als 10 Leuten, Commander Keen programmiert, Doom, Wolfenstein, Quake.
Und ich meine,
das war natürlich Riesenhits.
Ja, auf jeden Fall.
Und dann war er irgendwann von der Bildfläche verschwunden. Er hat dann Daikatana, falls das noch jemandem was sagt, gemacht. Das ist, naja, von den Kritikern halb zerrissen worden. Und dann war er auf einmal weg. Und er hat auf der Developer-Konferenz so nebenbei erzählt, ja, World of Warcraft sei eines seiner Lieblingsspiele gewesen. Das habe er über Jahre werktags jeden Tag mehr als 6 Stunden und wochenends jeden Tag mehr als 12 Stunden.
Wenn er das selber erzählt.
Wo ich dann als Journalist saß und dachte, das erklärt einiges. Aber sehr sympathischer Charakter, absolut. Ja. Ja, und er hat dann halt auch noch so Geschichten erzählt. Quake 1 wurde ja damals verschoben, da haben sich ja die ganzen Spieler sehr, sehr aufgeregt, weil das ein Riesentitel war. Erstmals echtes 3D, du konntest um die Gegner rumgehen.
Also oben und unten gucken, das ging aber dumm.
Oben und unten gucken, ganz genau, mit der Maus. Ne? Und da hat er erzählt, warum das eigentlich verschoben wurde. Jeder hat gedacht, die sind irgendwie nicht fertig geworden oder so, aber es lag an Trent Reznor und der lizenzierten Musik für Quake 1. Die waren ja absolute Fans oder sind absolute Fans. Die haben gesagt, die haben halt Doom immer im Tourbus gespielt zwischen ihren Auftritten mit 4 großen Rechnern mit Röhrenmonitor.
Okay.
Und id Software hat sich total geehrt gefühlt, dass die Musik tatsächlich machen wollten, haben aber sehr unterschätzt, dass sie 12 Unterschriften brauchen, weil sie die lizenzierte Musik halt haben wollten. Ne? Deswegen hat sich Quake 1 verschoben, sagt John Romero. Aber okay, das war die GDC. Viele andere Dinge auch noch passiert. Auf der Gamescom mein Highlight ist relativ schwierig zu sagen, weil die Gamescom halt die größte und wichtigste Messe ist und so vielfältig ist.
Sie wichtiger als die E3?
Ja,
weil ich hatte irgendwie
mit großem Abstand.
Findest du? Ich hatte echt das Gefühl, dass für die Sachen, für die ich mich interessiert habe, dass die alle erstmals auf der E3 gezeigt worden sind und auf der Gamescom dann einfach nochmal. Also, dass die zwar von den Besuchern und so durchaus riesig groß ist, aber das ist so an Innovationen oder so, das zeigen die Hersteller doch lieber auf der E3.
Sag mal so, also die E3 ist ja, würde ich sagen, primär eine Fachmesse.
Ja,
die Gamescom ist so eine Art Consumer-Messe. Da ist zwar auch Fachpublikum vorhanden, ne? Wir haben ja gesprochen, Business Center, Pressebereich, Businessbereich, aber bei der Gamescom ist der große Unterschied, bei der E3 werden Trailer gezeigt und es wird gesagt, hier, das kommt dieses Jahr. Und bei der Gamescom kannst du die Titel echt mal anspielen und zwar nicht nur als Fachbesucher. Mhm. Und das ist halt dieser große Drive, den die Gamescom auslöst. Deswegen kommen halt unfassbar viele Leute jedes Jahr. Mhm. Letztes Jahr waren es knapp 350.000. Dieses Jahr haben sie gesagt, vielleicht knacken wir sogar die 400.000. Und wer jemals auf dem Kölner Messegelände gewesen ist, weiß, dass das eine ganz schöne Zahl ist für dieses Gelände. Das ist
heftig. Ich habe heftig voll gewesen. Aber ich muss sagen, dass ich das von der Stimmung her und von der Atmosphäre viel angenehmer finde, als jetzt, sagen wir mal, ja, man kann keine Namen nennen, aber so Sag ruhig, Business. Wir sind unter uns. Ja, sowas wie Cebit früher. Cebit ist ja jetzt eh nicht mehr so voll. Sagen wir mal CS. Ist auch eine reine Business- und Journalistenmesse. Da sind ja eigentlich kein, da ist eigentlich nee, da kein, kein
offiziell nur Fachbesucher.
Ja. Und dadurch, dass da so viele junge, begeisterte Leute sind, finde ich, und auch die Gamer, die haben ja immer so einen Ruf der potenziellen Amokläufer, aber in Wirklichkeit sind das
genau
ja
das ganz Gegenteil, ne?
Nette, ja, genau. Höfliche,
sind das Gegenteil.
Opfer? Nette. Fast schüchterne Leute.
Normale Menschen.
Und irgendwie ist so die Grundstimmung da ganz angenehm. Also jeder, der dich anrempelt, entschuldigt sich und alle sind so lieb und nett und so. Und natürlich die Verkleidungen sind natürlich auch lustig.
Wollte ich gerade sagen, du warst letztes Jahr ja da, ne? Letztes Jahr hat man so viel Cosplay gesehen, so viele coole Kostüme. Ach, dieses
Jahr doch auch, oder?
Ach, aber viel weniger.
Diesmal durften sie auch keine Scheinwaffen mehr.
So sieht das nämlich aus. Die ganzen Sicherheitsvorkehrungen, die dieses Jahr in Kraft waren,
ah, die waren übrigens ja nicht lächerlich. So schlimm waren. Nee, das ne? war ja lächerlich. Du kamst also rein und haben sie einmal kurz in deine Tasche geguckt. Ich hatte immer ziemlich viel in der Tasche und sie haben nicht mal alles ausgeräumt, sondern haben da wirklich nur reingeguckt, ob da so eine Bombe drin ist. Und wenn nicht, war okay.
Haben ne? sie oder? Die Standardbombe
drin? Haben sie bei dir genau geguckt?
Die haben bei mir genau geguckt.
Ah, weil du
böse aussiehst. Wahrscheinlich, ja. Auch schwarzes Hemd angehabt. Aber du darfst ja nicht vergessen, du warst zum Fachbesuchertag.
Nee, ich war heute ja gestern ja auch da.
Ach so, am Donnerstag. Okay. Und dann ging das auch.
Okay. Ich fand, das ging super schnell alles.
Mit den Fachmessen oder Fachmessen für Fachbesucher, was ich halt ein bisschen problematisch finde, ist bei diesen Publikumsmessen sieht man manche Sachen dann einfach nicht vorne, sondern doch nur hinter verschlossenen Türen. Also nach meiner Erfahrung, ich bin ja auch immer auf solchen und solchen Messen und ich finde halt auf der CES wirst du nicht so sehr ein Hinterzimmer gebeten. Also das finde ich zum Beispiel auf der IFA ganz extrem, dass es zwar vorne einen tollen Bereich gibt, irgendwie Publikumsgeschichten, aber ganz gerne mal dann gesagt wird und hier hinter den Kulissen zeigen wir Ihnen noch dies und das. Das finde ich halt ein bisschen anstrengend. Also gut, das ist jetzt aber für Journalisten eine andere Geschichte. Fürs Publikum finde ich natürlich, also wenn du überhaupt normales Publikum hast, ist es tatsächlich teilweise interessanter. Bei CES wirken die manche Leute dann wenig begeisterungsfähig. Also ja,
das sind also Business-Leute, ja, genau, die auch so Ellbogen-Mentalität, so ein bisschen so Testosteron.
Ja, und seriöser, ne?
Ja, ja gut, häufig aber auch so Einkäufer. Seriös finde ich das nicht, wenn die Leute so
nee, das meine ich nicht,
aber sind halt aber die Gamer finde ich, wenn man, also jetzt kann man jetzt nicht verallgemeinern, aber wenn man sich da auf der Messe aufhält, dann hat man echt das Gefühl, dass Gamer, dass das ein ganz angenehmer Menschenschlag ist eigentlich, dass das so wirklich nette
Menschen sind. Ist ja auch ein riesiges Biotop. Es gibt die Leute, die wollen irgendwie, die gucken sich Mobilspiele an oder Nintendo, so diese ganzen Sachen, die eher so kindheitsgerecht sind. Es gibt die E-Sportler, auch ein Riesenthema auf der Gamescom, ne? So neue Titel wie Overwatch zum Beispiel. Wer jemals auf der Gamescom war, weiß das, da stehen dann auf einmal irgendwie 300 Computer, die sind alle voll und eine Riesenschlange. Ist ein Riesenthema geworden. Also kompetitives Spielen. VR ist auch noch ein kleines Thema, glaube ich, gewesen auf der Gamescom.
Nee, die Tagesschau habe ich gelesen, war das ein Riesenthema.
Ja, die Tagesschau hat nur VR gesehen, das stimmt. Komischerweise.
Da reden wir gleich drüber.
Aber du
hast noch keinen einzigen Spielnamen genannt.
Das stimmt.
Außer Quake. Du hast
mich abgelenkt.
Und Doom.
Von den normalen großen Titeln fände ich, ist nicht mein Highlight, aber interessant finde ich immer noch Civilization 6, was ja bald kommt. Da bin ich aber tatsächlich ein bisschen skeptisch, weil Civilization, es krankt halt ein bisschen an Innovation. Ne? Also ich spiele teilweise.
Gerade fragen, was ist denn da?
Ich spiele alle paar Jahre immer mal noch Civilization 1 und denke, das ist immer. Nicht ja, 1. Ja, 1 ist ein bisschen mehr Retro. Oh, ja. Und viele Mechaniken heutzutage. Also die basalen Mechaniken sind halt immer noch die gleichen. Das ist halt der Punkt. Ne? Und bei Civilization 6 sagen jetzt die einen, oh Gott, die Grafik, die sieht ja aus wie ein Mobilgame. Also da wird sich dann zeigen, steckt wirklich mehr dahinter. Mhm. Dann gab es noch Dishonored 2. Vielleicht hat einer von euch das, den ersten Teil gespielt. Der erste Teil war grandios, fand ich. Beim zweiten Teil, den habe ich mir angeguckt, da bin ich ein bisschen skeptisch.
Ja, echt?
Ja.
Also ich muss sagen, ich habe den ersten Teil gespielt, habe mich da sehr drauf gefreut und ich bin nicht warm damit geworden, weil es war mir zu schleichorientiert.
Den ersten. Ja. Der zweite, der sieht actionlastiger aus.
Ja, genau. Und ich finde auch die Art-Direktion schöner.
So Steampunk-mäßig.
Ja, ich finde, das sieht fantastisch aus.
Nein, finde ich nicht.
Findest du nicht?
Nee, finde ich nicht.
Ja, mal sehen.
Finde ich ziemlich, naja, egal.
Also findest du die Grafik schlechter als beim ersten?
Naja, schlechter als beim ersten will ich jetzt nicht sagen. Ja. Der Grafikstil selber ist okay, aber so die Detailfülle, die man erwartet, da hätte ich schon ein bisschen mehr mir
erhofft. Ja, gut.
Aber das ist ja wieder eine andere Sache.
Das ist ja
Gameplay
Bethesda,
ist ja wichtig.
Ne? Ist das Bethesda, ja. Ist das die gleiche Engine, die auch bei Skyrim und Fallout 4 verwendet wird?
Oh, weißt da du fragst du mich jetzt was.
Habe ich nämlich gefragt, als ich an den Stand vorbeigelaufen bin.
Ich habe selber nicht gespielt. Sicher. Das weiß ich nicht. Aber es gibt noch Prey, auch von Bethesda. Das ist richtig cool. Also es ist ein stinknormaler 3D-Shooter, First Person, spielt allerdings im Weltraum, an einer Weltraumstation, und die haben viele coole Ideen, wie so eine Klebekanone, da kannst du dir dann deinen Weg irgendwie bahnen mit dem Ding. Kannst,
ja, aber Weltraum-Shooter in einer Weltraumstation?
Das ist ja neu. Ach,
die Story.
Die Story ist schon leicht ausgetreten, da habt ihr recht. Ja. Aber so wie sie es präsentiert haben, die Möglichkeiten, wie damals zum Beispiel bei Half-Life 2, da hat man auch gesagt, ist auch nur ein Shooter, aber du hast so viele Möglichkeiten, du kannst mit der Physik spielen, deinen Weg dir bahnen. Das lässt jetzt Prey so ein bisschen wieder aufleben. Kommt aber erst 2017.
Ja, bin ich ja gespannt.
Da bin ich auch gespannt, genau. Was ist denn dein Highlight gewesen, bevor ich jetzt noch weiter erzähle? Ich habe ja noch ein paar.
Battlefield 1 ist ja auch cool.
South Park, die ja, aber, neue Folge. Aber wir hören jetzt, ne? Battlefield 1, Dishonored 2, Prey, das sind alles
Overwatch.
First Person Overwatch, sind alles Shooter. Das sind alles Shooter, die auch bis auf Prey keinen Original Dings haben, sondern das sind, also Battlefield ist ja jetzt der wievielte Teil, also obwohl es Battlefield 1
Battlefield 1. Ja, ich glaube der vierte Teil oder so, ne?
Ja, und das muss ich sagen, dass mich das auch, dass mich das mega stört. Also, dass so die ganz großen Sachen, über die alle reden, das ist alles immer wieder aufgeblasener Kram.
Vom Kino lernen heißt Siegen lernen.
Ja, genau.
Ich meine, das ist doch, Entschuldigung, das natürlich ist doch genau das, was du beim Kino genau hast.
Aber gibt es keinen solchen neuen Hit wie Portal damals, wo man plötzlich vollkommen neue Spielmechanik, vollkommen neue Spielführung hat?
Aber ihr dürft euch...
Das gibt es alles nur im Indie-Bereich. Das wollte ich gerade sagen. Das war nämlich so ein bisschen mein Highlight. Diese, weißt du da auch, diese Indie-Arena-Booth
in
Halle 10?
Nee,
das war ein so ein riesengroßer Stand, wo Indie-Entwickler alle so einzelne Stände haben. Und das war, wenn du dich für kreative Spiele interessierst, war das eine Offenbarung, weil das war alles total unterschiedlich und kreativ und alles neue Ideen. Und das fand ich tausendmal besser als diesen ganzen AAA-Kram, muss ich sagen.
Naja, was heißt AAA-Kram? Ich bin auch ein großer Fan von Indie-Spielen. Aber zum Beispiel darf sich halt nicht täuschen lassen. Overwatch hat in den 2 Monaten 500 Millionen Dollar Umsatz generiert. Mhm. In 2 Monaten. Das muss man sich halt auf die Zunge zergehen lassen. Und ist eben ein Spiel, was in den Bereich E-Sports geht. Also ein normaler Shooter ist das halt nicht.
Ja.
So einfach kann man das nicht sagen. Und selbst Call of Duty, die Rail-Shooter, hätte ich was gesagt, die verkaufen sich halt auch noch wie geschnitten Brot. Mhm. Ne? Also die Branche macht das ja nicht, weil sie irgendwie die Leute mit langweiligem Zeug füttern will, sondern weil die Leute das kaufen.
Ja. Johannes, wie viel Zeit haben wir noch? Du scharrst so mit den Hufen. Noch 3 Minuten.
Bitte, wir haben gerade angefangen zu reden.
Ja, ich wollte gerade, okay, dann müssen wir jetzt einmal über VR reden. Also in der Tagesschau habe ich ja gesehen, dass VR das Hauptthema war. Du siehst das nicht so.
Nö. Achso. Okay, wir haben jetzt noch 2 Minuten.
Also ich kann ja einmal sagen.
Also PlayStation VR steht ja vor der Tür.
Das kann man ja sagen.
Das ist
mein persönliches Highlight. Also ich war natürlich bei Oculus und HTC und so, und da gibt es im Prinzip nichts Neues. Also das ist echt...
Da sehe ich auch ein Kostenproblem, bei aller Liebe. Wer kauft denn das?
Ja.
Das ist, also diese PlayStation-Geschichte, das ist einfach noch, das kann ich mir noch irgendwie vorstellen.
Und vor allem, das sind richtig gute Sachen. Also ich habe, und was ich besonders toll finde...
Was ist denn dein VR-Spiele-Highlight bei der PlayStation?
Bound. Das ist so ein Indie-Spiel aus Polen oder Tschechei oder so. Das ist jetzt auch gerade in der normalen 2D-Version rausgekommen und das hat aber jetzt schon PSVR-Modus, aber es gibt die Brille ja noch nicht. Und das ist das schönste VR-Spiel, was ich jemals gesehen habe. Das sieht so geil aus. Also es ist so, man tanzt, also man, die Spielfigur ist eigentlich so ein Jump'n'Run letztendlich und die Figur ist so eine Balletttänzerin, die sich, ist einfach total toll
animiert. Da konntest du dich sofort mit identifizieren. Habe ich verstanden.
Nee, das ist toll. Und ansonsten bin ich sehr beeindruckt davon, wie mutig Sony ist, dass die eben nicht auf so altbewährte Sachen setzen. Das haben sie auch, ne? Die haben auch sowas wie Riggs, das ist so ein Team-Shooter mit so Mechs, der spielt sich relativ konservativ, ist aber auch toll. Aber dass die gleich von Anfang an so ein riesen Portfolio raushauen mit so abgefahrenen Sachen, die wirklich...
Aber sie müssen ja auch Geld reinstecken, das Ding kostet 400 Euro, ne, die Brille. Das muss man ja einfach dazu sagen.
Bei einem normalen Konsolen-Launch, wie viele Spiele gab es zum PS4-Launch? Weißt du das noch? Das war eine Handvoll.
Ja, schon ein bisschen mehr als
eine Handvoll. Aber nicht viel mehr. Und wenn ich das jetzt richtig überschlage, die haben die Liste noch nicht, da sind sie noch am Fallen. Aber es wird definitiv also 20 mindestens wird es direkt zum Launch gehen.
Aber das ist übrigens die Gefahr, diese quantitative Einordnung von wegen, oh, für, das ist genau wie beim PC-Gaming, VR-Gaming der Fall. Da ist, oh, im Steam gibt es so viele VR-Titel. Wenn du dir die Dinger anguckst,
ja, das sind kleine
dann sagst du, meine Güte, ich hab nach 2 Stunden habe ich alles gesehen.
Mhm. Ne? Das ist aber bei PSVR nicht so. Das sind alles Full-Featured-Spiele, die groß und lang sind und das ist, also ich bin echt gespannt, wie sich das
verändert. Ich bin deshalb aber auch gespannt, weil ich sehe es halt auch, ich sehe es wie du, dass es interessant ist und dass ich da das am ehesten sehe. Also
kaufst du eine? Du hast doch eine PS4, ne?
Die schon vorbestellt.
Ah, ich auch.
Du auch bestimmt, ne?
Ich habe keine PS4.
Aber die, trotzdem muss ich sagen, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich ja auch in den vergangenen Jahren immer mal wieder erlebt habe, dass Sony irgendwelche Sachen, sei es Kameras oder irgendwelche hier, und wir machen jetzt was mit Lampen und das wird ja alles immer super, genau, Move-Controller, alles super toll beworben hat und dann irgendwie hat ziemlich unter den Tisch fallen lassen, wenn es nicht sofort wahnsinnig abgegangen ist.
Ja, aber ich meine, die 100, also hast du eine PS4? Sorry, dass ich habe dich gar nicht gefragt. Okay. Also wir haben über 100 Spiele in der Entwicklung und da habe ich gesagt, ey, sag mal, habe ich auch gesagt, ist das nicht, überfordert ihr die Leute nicht? Und dann haben die gesagt, ey, das haben wir auch noch nicht erlebt, aber die Spieleentwickler, die sind so Feuer und Flamme, die sagen, einer der Hauptmenschen da von PSVR hat mir erzählt, dass ein Entwickler gesagt hat, oh, ich hätte überhaupt nicht gedacht, dass sowas innerhalb meines Lebens noch möglich ist. Und die sind alle, die entwickeln alle wie die Wilden. Und Sony sagt natürlich, ja, cool, macht.
Dann habe ich aber noch eine Anmerkung. Und zwar, dann hoffe ich aber, dass die es alle genauso gut hinkriegen wie die Top-Leute. Weil wir erinnern uns alle daran, als die Wii rauskam. Ich weiß es noch. Diese ganze Controlling-Geschichte. Und oh, was ist das
Wii super. Sports.
Wii Sports. Wir waren alle begeistert. Ja. Und dann kam
irgendwie... Wie lange
das war es ja halt gar nicht. Sondern das Problem ist halt, wir haben dann irgendwie Titel gekriegt von anderen. Und da stellte sich dann raus, ja, die haben leider das Steuerung nicht so im Griff. Die Steuerung nicht so im Griff.
Am Ende war Wii Sports immer noch mit das Beste.
Genau, ne? Und dann hattest du plötzlich, hieß es, ja, die APIs werden ja nicht immer freigegeben und die, es gab 1000 Begründungen und es stellte sich aber nachher raus, da waren etliche Spiele, da hast du irgendwie rumgefuchtelt und das war mehr Zufall, ob du das da irgendwie getroffen hast. Es hatte nicht diesen Kick, was du schon gesagt hast, von den ersten Spielen.
Du meinst, also du könntest dir vorstellen, dass VR komplett in der Versenkung verschwinden könnte, genauso wie...
Ich bin natürlich auch kein Orakel, aber ich kann mir vorstellen, dass in 2-3 Jahren VR natürlich noch existiert, aber als kleines Nischenprodukt. Ich bin sehr skeptisch, ob VR überhaupt Mainstream gehen wird. Ich glaube es nicht.
Okay.
Aber da können wir, das ist jetzt mit 3 Minuten ein bisschen schwierig. Da können wir wirklich eine VR-Sondersendung.
Ich würde jetzt gerne mit dir wetten, weil die Leute hier in der Redaktion, gibt es ja so viele Anti-VR-Leute.
Ich würde, aber ich ärgere mich auch. Ich hätte vor 3 Jahren mit dir über 3D-Stereoskopie wetten sollen.
Ja. Da habe ich auch schon gesagt.
Aber man kann das so stellen. Ich meine, wer definiert Erfolg? Ne? Also ich meine, ne, da müssen wir uns mal was überlegen. Das machen wir dann öffentlich und der Verlierer darf dem anderen die Haare schneiden.
Boah, da freue ich mich drauf. Aber da habe ich auch lange zu tun.
Ja. Alles klar. Ich höre hier schon aus der Technik, dass wir... Schon überzogen, fast so. Genau, Nico darf nicht mitwetten.
Ich darf nicht mitwetten.
Aber du bist auf meiner Seite, ne?
Yes. Aber okay, schnell, dein Spiel einleiten?
Schnell noch reinbrüllen?
Ja, habe ich gesagt,
Bound. Nur Bound?
Ja, okay.
Sonst. Achso, du hast ja die Hallen nicht gefunden. Alles klar.
Alles klar. Schisikowski, schönes Wochenende.
Ciao.
Spielt schön VR. Und kauft unsere...
Scheiße. Was wird das hier?
Kauf unsere Hefte.
So. Hast du die jetzt falsch rum reingehabt?
Ja, habe ich extra.
Alles klar.
Ciao.